Guten Morgen, am Tag der Hosentasche. Sag mal, Andreas, was ist in deinen Taschen so drin?
Warte mal. Gut, im Moment, zunehmendermaßen, jetzt habe ich noch so eine Joggingbox an. Ja, da ist ja gar nichts, ist ja früh am Morgen. Aber normalerweise ist ein Handy drin, meine Earpods, falls jemand anruft oder ich irgendwie Hörspiele oder hier Podcasts höre. Und ich habe immer einen metallenen Schutzengel in der Hosentasche.
Nackten Mann kannst du nicht in die Tasche greifen. Nein, alles gut, ich habe was an. Also grundsätzlich bei mir Smartphone, Taschentuch, ja. Hundeleckerlis, ganz wichtig. Und wenn ich rausgehe, dann
für dich?
Ja klar, ich muss ja was zu naschen haben. Blutzuckerspiegel ein bisschen nach oben treiben. Ja. Und wenn ich rausgehe, ja gut, Kopfhörer drin, Portemonnaie, Schlüssel.
Ja,
und ganz wichtig, der Ablauf der heutigen Ausgabe.
Ah ja, den hast du mir schon mal rübergeschickt.
Ne? Ja, eine Kopie hast du ihn schon bekommen.
Ja, logisch, das habe ich in meiner Hosentasche auch drin, ja. In meiner Gesäßtasche. Ja. Wir loben gleich zum Start die Solidarität in der Bundesliga mit der Ukraine. Toll, toll, was wir da gesehen haben.
Absolut, wir küren Moussa Diaby zum Spieler des Spieltags.
Wir blicken auf ein sportliches und ein emotionales Highlight bei der Leichtathletik-Deutschen Meisterschaft.
Und auf die Chancen der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gegen Israel heute Abend gucken wir auch noch.
Und wir sagen guten Morgen zu Stand jetzt. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SID. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Und wenn du sagst, du hast meinen Ablauf in die Gesäßtasche gesteckt, ich hoffe mal, unsere Hörer und Hörerinnen finden nicht, dass die Geschichte hier heute völlig für du weißt es. Ja.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Mal abgesehen vom sportlichen, Malte, hat die Bundesliga an diesem Wochenende für uns ein weiteres Highlight zu bieten. Starkes Zeichen der Solidarität in diesen wahnsinnigen Zeiten.
Ja, Solidarität mit der Ukraine. Das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen, wie klar und auch übereinstimmend sich die Clubs, die Spieler, die Fans dann auch geäußert haben, wie sie Haltung gezeigt haben, wie sie Stellung bezogen haben gegen diesen Angriffskrieg Russlands. Und das eben nicht nur mit Worten, auch mit Taten haben sie geglänzt, muss man ja wirklich sagen, denn es ist nicht selbstverständlich, dass Schalke trotz finanzieller Probleme seinen millionenschweren russischen Trikotsponsor Gazprom mal ebenso vom Trikot kickt und dann beim KSC ohne den Schriftzug des Geldgebers dann aufgeflockt tatsächlich auch aufläuft.
Naja, das ist natürlich auch, das Thema ist ja auch viel, viel größer. Das ist auch stark von der DFL, wie darauf reagiert wurde. Hans-Joachim Watzke ist DFL-Aufsichtsratsvorsitzender, aber er ist nun mal auch Chef von Borussia Dortmund und damit ist er der Erzrivale der Schalker. Und dass der finanzielle Hilfe zur Abmilderung der kritischen Lage in Aussicht stellt, für den Fall, dass sich Schalke ganz von Gazprom trennen sollte oder sich Gazprom von Schalke trennt, weil sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, das zeugt wirklich von Größe, muss man sagen, Hut ab.
Ja, und so einig und so geschlossen, wie der Fußball in diesen Fragen aktuell auftritt, war er lange nicht. Also zumindest mal der europäische Fußball. Denn man muss ja auch sagen, sogar die UEFA, die will sich mittlerweile von Gazprom lösen, auf ihren millionenschweren Sponsoring-Deal verzichten, den auflösen. Nur einer spielt mal wieder auf Zeit, die FIFA, ne? Aber Gianni Infantino, wissen wir ja alle, ist der Freund aller Despoten und Diktatoren. Da macht ihm ja höchstens noch so ein IOC-Chef noch Konkurrenz um diesen Titel. Gianni, der merkt sowieso nichts.
Ja. Ja, du hast jetzt gerade die, was selten genug vorkommt, du hast gerade die UEFA gelobt, aber ja. So ganz kann ich nicht mitgehen. Allein aus einem Grund, die UEFA muss noch ein bisschen nachlegen, was diese Solidarität und vor allem auch die Vernunft angeht. Nämlich, es kann eigentlich nicht sein, dass RB Leipzig trotz aller Sanktionen im Achtelfinale der Europa League gegen Spartak Moskau antreten muss. Das hat angesichts der Lage wirklich was von einem Treppenwitz.
Ja, stimmt. Das Spiel, das darf auf jeden Fall nicht stattfinden. Keinesfalls. Die UEFA muss Spartak ausschließen. Und wenn sie es nicht tut, dann muss eigentlich RB reagieren und das Spiel einfach boykottieren von sich aus freien Stücken. Scheinen sie aber Stand jetzt nicht unbedingt zu wollen. Noch heißt es, sie machen das, was die UEFA entscheiden wird. Aber egal, was die jetzt sagen, das wäre ein falsches Zeichen, trotzdem zu spielen.
Ja, ich finde das auch völlig unverständlich, zumal es andere gibt, die sich ja viel, viel konsequenter positioniert haben, ohne Wenn und Aber, klare Kante gezeigt haben. Polen, Schweden, Tschechien, die werden nicht gegen Russland in den WM-Playoffs antreten, egal, was die Konsequenzen bringen sollten.
Stand jetzt.
aktuell.
Kommen wir mal zum aktuellen Fußball. Wir reden ja immer über Bayern und Dortmund. Gut, Bayern hat gewonnen, der BVB hat gegen Augsburg Punkte verschenkt. Aber lass uns doch mal über Bayer Leverkusen sprechen. Letzte Woche kleinen Dämpfer gekriegt gegen Mainz.
Ja, aber diese Woche gut zurückgeschlagen und zwei Zähler auf dem BVB gut gemacht. Gegen Bielefeld sich beim 3:0 Selbstbewusstsein wieder zurückgeholt.
Nach 13 Pflichtspielen stand hinten dann für Leverkusen auch endlich mal wieder die Null und vorne sorgt Moussa Diaby zusammen mit Lucas Alario dafür, dass Patrick Schick vielleicht gar nicht so schmerzlich vermisst wird, stand jetzt, obwohl Diaby natürlich eine andere Position spielt als Schick, aber er macht trotzdem Tore, zwei gegen Bielefeld und insgesamt schon 7 in den letzten 5 Spielen.
Ja, und jetzt kommen ja gleich 4 ganz wichtige Spiele. Erst das Spitzenspiel beim FC Bayern, dann das Derby gegen Köln und die Achtelfinalspiele der Europa League gegen Atalanta Bergamo. Ja, in diese Spiele kann Leverkusen aber durchaus, auch gerade nach gezeigten Leistungen, mit Optimismus reingehen.
Stimmt, ja, die Form stimmt auch. Diaby ist in Topform und sie haben Breiten. Sie haben qualitativ hochwertigen Kader, die Leverkusener. Das bringen sie jetzt ja auch dann tatsächlich regelmäßig auf den Platz. Und Trainer Seoane, der konnte sich das sogar leisten, gegen Bielefeld jetzt mal so eine Sechser zu schonen. Robert Andrich und Karim Demir bei, den hat er mal eine nötige Auszeit gegeben, hat dann mit Charles Arangis und Federico Palacios dann 2 reingeworfen, die dann auch wirklich in die Bresche gesprungen sind, die das Vertrauen des Trainers dann auch tatsächlich mit guten Leistungen zurückgezahlt haben. Also das ist auch eine wichtige Erkenntnis der Leverkusen. Aber lass uns nochmal bei Diaby bleiben. Der hatte ja in der ersten Hälfte gegen Bielefeld eigentlich gar nicht stattgefunden. Aber dann kamen 2 lichte Momente in der zweiten Hälfte. Da hat er eine Kaltschnäuzigkeit an den Tag gelegt, die wirklich ihresgleichen sucht. Also für mich ist er deshalb so der Spieler des Spieltags. Sehr effektiv, sehr gnadenlos.
Ja, und das mit 22 Jahren, ne? Der hat eine tolle Entwicklung hingelegt, der arbeitet auch im Vergleich zur Hinrunde viel mehr auch nach hinten, fehlendes Engagement in der Defensive, das wurde ihm von Kritikern, aber vor allem auch teamintern immer wieder vorgeworfen.
Aber aktuell gibt's das einfach nicht mehr und das kommt gut an. Die Leverkusener Fans, die haben seinen Namen skandiert und Trainer Seoane, der hat dann auch nochmal ein extra Lob auf der Pressekonferenz hinterher verteilt. Einmal, weil eben Diaby jetzt defensiv mitarbeitet, aber dann auch, weil er im Umschaltspiel, für das schnelle Umschaltspiel der Leverkusener eben auch von extremer Bedeutung ist mit seiner Schnelligkeit da auf dem Flügel raus, weil er da sehr schnell dann auch Sachen einleiten kann und weil er auch im letzten Drittel mittlerweile ganz genau weiß, wann er alleine den Abschluss suchen kann oder wann es vielleicht dann doch nochmal besser ist für ihn, den Ball doch nochmal quer oder einfach zum Mitspieler zu passen und damit, wenn er das so weiter durchzieht, dann auch nächste Woche, da könnte er gegen Bayern natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor werden, dann im Spitzenspiel am nächsten Samstag.
Top und Flop.
Top des Tages ist der Judo-Weltverband, denn der hat seinen Ehrenpräsidenten suspendiert. Und dieser Ehrenpräsident war bis gestern Wladimir Putin. Doch jetzt hat der Weltverband auf die Invasion in der Ukraine reagiert. Und das, obwohl IJF-Präsident Mariusz Wieser eigentlich als persönlicher Freund Putins gilt. Vom Europäischen Verband EJU gab es dagegen noch keine Reaktion, aber dem steht ja auch ein Russe als Präsident vor.
Könnte man deshalb auch fast zum Flop des Tages machen, aber wir haben uns da noch für was anderes entschieden. Flop des Tages Borussia Dortmund. Denn die haben beim FC Augsburg 2 Punkte fahrlässig verschenkt und damit einen weiteren Rückschlag im Ansinnen, muss man ja schon wirklich sagen, Bayernjäger sein zu wollen, hinnehmen müssen. Jetzt sind es wieder 8 Punkte Rückstand. Kurze Zeit hatten sie mal gehofft, jetzt ist es wohl wieder soweit. Sie müssen wieder mit Ferngläsern den Bayern hinterher gucken.
Stand jetzt aktuell.
Ferngläser. Ja, das könnte auch zu unserer jetzigen Sportart gucken, auf die wir gucken. Denn am Wochenende Leichtathletik Hallen-DM in Leipzig hat sie stattgefunden. Und eins der Highlights, was da passiert war, eins, was auch zu erwarten war, das war der Sieg von Malaika Mihambo im Weitsprung.
Ja, schon mit dem 2. Sprung hatte Mihambo alles klar gemacht. Der trug sie dann auf 6,81 Meter und damit zum 5. deutschen Meistertitel in Folge. 15 Zentimeter war sie besser als die Zweitplatzierte Merle Hohmeier und zufrieden war Mihambo aber trotzdem nicht so richtig.
Nee, obwohl die Konkurrenz ein Fernglas brauchte. Nee, aber sie hat gesagt, es hat nicht alles im Detail gepasst. Sie mäkelte hinterher an ihrem Sprung rum, aber gut, es reicht für die nationale Konkurrenz. Aber das ist natürlich nicht ihr Anspruch. Sie will Weltelite schlagen. Sie will da mithalten. Sie will da konstant um Titel mitspringen und im Sommer dann draußen den WM-Titel und auch den EM-Titel verteidigen. Den EM-Titel ja dann sogar beim Heimspiel in München. Darauf will sie sich jetzt auch konzentrieren und beendet daher auch die Hallensaison. Jetzt schon, tritt gar nicht bei der Hallen-WM dann in der übernächsten Woche an. Mihambos Sieg, das war schon wirkliches Highlight in Leipzig. Aber es gab ja noch eins, ein emotionales.
Ah, oh ja, die letzte Ehrenrunde von Christina Schwanitz, die Kugelstoßerin, hat überraschend ihr sofortiges Karriereende erklärt, nachdem sie Platz 3 geholt hatte. Überraschend deshalb, weil sie eigentlich noch die Hallenweltmeisterschaft bestreiten wollte. Aber Platz 3 reichte nicht für das Ticket nach Belgrad. Die zwei Tickets holten sich Katharina Maisch und als zweite und Sarah Gambetta, die ist die deutsche Meisterin geworden.
Ja, und damit endet nun die große Karriere von Christina Schwanitz. Etwas abrupt, aber gut, sie war Weltmeisterin 2015, Europameisterin 2014, 2016, hat noch WM-Silber und Bronze in ihrem Trophäenschrank. Sie hat einen EM-Titel in der Halle gewonnen, zahlreiche nationale Erfolge errungen. Also im Grunde hat sie fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.
Ja, du sagst es, fast alles, nur mit der olympischen Medaille hat es nie geklappt. Dreimal war sie dabei, in Tokio war sie dann in der Qualifikation gescheitert und hatte dann beschlossen, doch noch weiter zu machen bis zu dieser deutschen Meisterschaft. Das ist eine tolle Sportlerin und sie verlässt jetzt die ganz große Leichtathletikbühne. Schade drum, aber gut zu verstehen.
Heute in der Sportgeschichte.
Ja, er war zu seiner aktiven Zeit einer der besten Torhüter der Welt. Vielleicht einer der besten aller Zeiten. Und heute wird er 80 Jahre. Dino Nationale, Dino Zoff.
Ja, und er hat fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, fast wie Christina Schwanitz. 112 Länderspiele hat Dino Zoff für Italien bestritten, wurde Europameister 68 und Weltmeister 82 und zwischen 1972 und 1974, da blieb er 1143 Länderspielminuten in Folge ohne Gegentreffer.
Ja, und auf Vereinsebene hatte Dino Zoff seine erfolgreichste Zeit bei Juventus Turin. Da wurde er 6-mal italienischer Meister, gewann 2-mal den Pokal und den UEFA-Pokal 1977 und er bestritt die unglaubliche Zahl von 330 Spielen in Folge.
Aber auch als Trainer war Zoff später erfolgreich. Mit Juve, da holte er 1990 den UEFA Cup. Später betreute er ja auch noch Lazio Rom, stieg da sogar mal kurzzeitig zum Vereinspräsidenten auf.
Ja, und zwischen 1998 und 2000 war er Italiens Nationaltrainer und führte die Squadra Azzurra ins Finale der Europameisterschaft 2000. Da verloren die Italiener dann gegen Frankreich, das und zwar in der Verlängerung. Und Zoff trat nach heftiger Kritik unter anderem vom damaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi zurück. Nach einer letzten Station als Trainer der AC Florenz zog er sich 2005 dann aus dem Fußballgeschäft zurück.
Übrigens ist ihm keiner seiner Erfolge in den Schoß gefallen, hat Zoff selber auch immer wieder gesagt. Er hat immer hart gearbeitet, hat sich ja so auch durch harte Arbeit aus einem 1500-Seelendorf im Friaul ganz nach oben gearbeitet. Sein Vater war ein Landwirt und der habe, sagte er später, jeden Tag geschuftet, um die Familie zu ernähren. Arbeit ist deshalb wie eine Religion für mich, ist ein Zitat von Zoff. Und wenn er gesprochen hat, wenn er denn mal gesprochen hat, das hat er nicht oft, ist eher so ein schweigsamer Typ gewesen, aber sein Credo war nämlich immer, falle nicht durch Geschwätz auf, sondern durch Taten und das ist was, daran hat er sich eigentlich immer gehalten.
Stand jetzt aktuell.
Heute Abend gilt es für die deutsche Basketballnationalmannschaft. Nach dem Hinspielsieg gegen Israel in der WM-Qualifikation winkt bei einem weiteren Sieg heute im besten Fall der Einzug in die zweite Gruppenphase.
71-68, so hatte das DBB-Team in Israel vorgelegt und gewonnen und das, obwohl die Mannschaft ohne Spieler von Bayern und Alba hatte auskommen müssen, die waren ja in der Europa League noch am Start gewesen und der Schlüssel zum Sieg in dem Spiel am Freitag, das war zum einen die Defensive, aber dann auch eine offensive Leistungssteigerung nach eher schleppendem Beginn und die haben sie an den Tag gelegt, aber eben auch eine gute Kampfmoral, denn Deutschland musste zwischenzeitlich auch mal im Rückstand hinterherrennen, blieb aber immer dann doch noch in Reichweite, immer noch so halbwegs in Schlagdistanz Und dann gab es einen wirklich starken Schlussspurt. Justus Hollatz, der war ziemlich nervenstark in dieser Schlussphase dann aus der Distanz. Und Robin Bensing, das war nicht nur der beste Werfer der Deutschen, der war in der Schlussphase dann sowieso der beste Mann auf dem Platz und hatte dann auch es geschafft, diesen spielentscheidenden Dreier, diesen wichtigen Dreier am Ende dann zum 71-68 unter Dach und Fach zu bringen.
Ja, so einem Auswärtsstatement müsste Deutschland jetzt im Rückspiel, und es ist heute in Heidelberg, eigentlich Favorit sein, oder? Zumal ja auch personell sich ein bisschen was tut im deutschen Team. Mauro Loh, Johannes Thiemann und Andreas Obst stoßen ja auch wieder zum Team, nachdem sie, du hast es gerade schon angesprochen, für Alba bzw. für die Bayern Baskets in der Euroleague hatten auch noch spielen müssen.
Ja, das wertet die Mannschaft natürlich auf. Also das kann man ja nicht anders sagen. Da kommt schon ordentlich Klasse dann mit dazu. Aber ein Selbstläufer wird es trotzdem nicht. Dieses Rückspiel, das weiß das Team auch selber. Und deshalb täte das Team auch gut dran, tatsächlich das Spiel konzentriert von Beginn an wieder anzugehen und nicht schon irgendwo in Erwartung eines sicheren Sieges da vielleicht ein bisschen verhalten ranzugehen. Das dürfen sie sich nicht erlauben, denn der Spielverlauf des Hinspiels hatte ja schon gezeigt, es kann durchaus eng werden. Und auch bei Israel kommen übrigens auch einige Euroleague-Starter von Maccabi Tel Aviv zurück ins Team. Auch die hatten am Freitag gefehlt, von daher, da kommt natürlich auch noch mal ein bisschen Klasse rein, da verändert sich die ganze Lage so ein bisschen. Aber wenn die deutsche Mannschaft wieder so kampfstark auftritt wie am Freitag, wieder so hungrig auf den Sieg ist, also ich glaube, dann könnte es und dann sollte es was werden. Und wenn Estland zuvor in der Gruppe D gegen Polen dann noch gewinnt, zieht Deutschland mit dem Erfolg dann vorzeitig in die zweite Quali-Runde ein. Und das wäre ja schon ein guter und wichtiger Erfolg.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Wir haben es gerade angesprochen, der mögliche Matchball der deutschen Basketballnationalmannschaft gegen Israel ist dann auch das Sporthighlight des Tages. 19.30 Uhr ist Tip-Off in Heidelberg.
Das Sportradio Deutschland versorgt euch mit dem Endstand, mit allen Zwischenergebnissen, dann natürlich auch zu diesem Thema alle 15 Minuten, ansonsten Newsblogs. Ihr erfahrt alles aus der Welt des Sports und hört auch dabei noch ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ja, und ab 7.07 Uhr sind wir dann morgen wieder für euch da mit Nachrichten aus der Welt des Sports, mit den Themen, die ja vielleicht dieses sportliche Tagesgeschehen bestimmen könnten, obwohl es so viele andere große, schlimme Themen gibt, die das Tagesgeschehen bestimmen. Also wir gucken, dass wir euch da auch nochmal einen anderen Blick auf andere Dinge einfach mal geben können, abseits der ganz großen, der tragischen Themen, im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da haben wir noch mehr Informationen bzw. noch mehr Podcasts für euch natürlich gesammelt. Klickt euch einfach mal durch, Sport für die Ohren rund um die Uhr. Ihr werdet auf jeden Fall fündig. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.